Lesbisch und kampferfahren heißt die Veranstaltung, hieß die Veranstaltung, die hier gerade eben stattgefunden hat. Und ich meine, es ist die zweite Veranstaltung hier auf der Pride Week. Ihr habt letztes Jahr schon einmal eine Veranstaltung zum Thema lesbischer Geschichte gemacht. Ist das so?
Wir haben im letzten Jahr, das war auch ein Generationentalk. Ja.
Ja, und das Problem, was wir, glaube ich, haben, ist, dass lesbische Geschichte ziemlich unsichtbar ist. Also das heißt, es wird wenig darüber gesprochen und es wird wenig aufgeschrieben. Ist das so?
Also deswegen kämpfen wir um die lesbische Sichtbarkeit. Und das hat auch was mit der History zu tun, die einfach patriarchal. Und dafür brauchen wir eine Herstory und die muss auch lesbisch geschrieben werden. Da müssen die Lesben, glaube ich, selber für sorgen, weil das kein anderer für uns macht. Und deswegen machen wir sehr gerne solche Veranstaltungen wie ein Generationsgespräch. Und diesmal ging es um Aktivismus. Wie geht das eigentlich mit dem Aktivismus in der Generation, die Reingard und Barbara vertreten? Und wie geht es jetzt ganz frisch? Wie ist da von der jüngeren Generation, wie sieht das eigentlich heute aus? Und dazwischen gab es ganz, ganz viel, was wir ausgetauscht haben.
Ja, ich habe mit Interesse zugehört und ich habe ein bisschen was über die Frauenkneipe in der Stresemannstraße gehört und dass ihr da nächtens in der Walpurgisnacht unterwegs gewesen seid in irgendwelchen Lederklamotten. Ich habe das nicht so ganz genau verstanden, wer nun die schwarze Jacke und die rote Jacke anhatte und wie die rote Lederjacke da ins Geschäft gekommen ist. Aber irgendwer von euch hat hier die Männer aus der Frauenkneipe rausgeschmissen. Wer war's?
Das waren wir alle. Also es war einfach so, wenn sich ein Mann blicken ließ in der Tür, da kam so viel Energie, die sind sofort wieder gegangen.
Das heißt, es war so ein echter Frauenraum, den ihr euch erkämpfen musstet oder den ihr einfach den ihr einfach freihalten musstet. Wie kann man sich das vorstellen?
Also es gab eine kleine Gruppe von hauptsächlich Lesben, die gesagt haben, wir brauchen einen Frauenort und wir brauchen eine Frauenkneipe. Das war damals irgendwie, es passte einfach gut zusammen. Und dann haben die eine Kneipe angemietet. Und da, seitdem gab es denn die Frauenkneipe. Also es war sehr viel ehrenamtliches Engagement. Es gab den ehrenamtlichen Tresendienst. Und eigentlich war das meiste wurde dort ehrenamtlich gemacht. Und von daher waren also die Kosten dann irgendwie nicht so hoch. Und einige konnten sowas gut, einige konnten gut Bier zapfen, andere überhaupt nicht. Also es war immer ganz unterschiedlich, wie so der Service auch war vor Ort.
Wann wurde die nochmal gegründet?
Das war 1979 oder 77, also Ende der 70er Jahre. Und sie hat eigentlich relativ lange bestanden, aber irgendwann war es dann auch vorbei.
Also ich kenne die Frauenkneipe in der Tat auch noch, eher so aus den 90ern. Da wurden auch nicht kastrierte Rüden nicht reingelassen. Also wir reden von Hunden. So. Man hat das immer ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber es war eine Wahnsinnsinstitution. Nicht wahr?
Ja, also ich kann dazu natürlich auch eine Geschichte erzählen, denn ich bin ja selber mal rausgeflogen. Also ich weiß nicht, wer von euch beiden mich dann da rausgeschmissen hat.
Ich
weiß, dass da Transfrauen im Keller ausgepeitscht worden sind. Also von daher, da war schon irgendwie auch ein kreatives Leben. Kann man, gebe ich das richtig wieder?
Nein, das gibst du nicht richtig wieder, weil das war ein Darkroom. Also da sind nicht einfach irgendwie arme Transmänner ausgepeitscht worden, sondern wenn, dann wollten sie das. Aber was es vielleicht gab, es gab die Situation, dass ein Taxifahrer natürlich eine Frau aus der Kneipe abholen wollte und Bescheid gesagt hat. Der arme Taxifahrer, der hat so eins auf die Nase gekriegt, dass die Frauenkneipe für die Zukunft gesperrt war sozusagen. Die sind die Frauenkneipe nicht mehr angefahren.
Ich glaube, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass ihr eine schlechte Presse hattet. Also ich bin ja erstaunt, dass ihr überhaupt eine Presse hattet, aber offensichtlich eine schlechte. Das heißt, so der Bild-Zeitungsprotest, der damals noch sehr viel bewegter war, als es heute der Fall ist, schwappte sozusagen auch in die Frauenkneipe rein.
Also, ja, Reingard. Also das stimmt schon. Also es gab dann irgendwie sicher Artikel, also aus der Kneipe fliegen Männer raus und auf der anderen Seite, aber haben Sie sich dann auch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es eine Kneipe nur für Frauen geben sollte, weil das war einfach unmöglich bis zu dem Zeitpunkt. Also es gab zwar, die meisten Kneipen waren zwar für Männer, das war in Ordnung, aber eine Kneipe nur für Frauen, das war ja unmöglich.
Es war ja auch in einer Zeit, in dem tatsächlich Frauen, naja, so in den 70ern auch der Service verboten wurde, sozusagen, man musste sie nicht bedienen, wenn sie nicht in männlicher Begleitung unterwegs waren. Das war auch noch in den 70er Jahren so.
Also das weiß ich jetzt nicht mehr, aber die 70er war ja wirklich noch geprägt von diesem Abhängigkeitsverhältnis von Frauen gegenüber den Männern. Also das muss man einfach auch so nochmal im Kopf behalten. Und da ist natürlich die Tatsache, einfach eine Kneipe nur für Frauen zu machen, das war irgendwie so ganz schön sensationell.
Ja, ich würde gerne noch einen Aspekt mit in das Gespräch mit reinbekommen. Ihr habt gesagt, die Lesben haben so die zweite Welle der Frauenbewegung, um die geht es hier ja. Also die waren im Wesentlichen Motor der zweiten Welle der Frauenbewegung, Eva.
Naja, ganz bekannt ist Alice Schwarzer, die, was weiß ich, die 218-Diskussion vorangeführt hat, obwohl, ja genau. Es ist heute, kann man denken wie zu Alice Schwarzer, was man will, aber damals war sie als bekennende Lesbe an einer Spitze dieser Frau. Und da ist in der Mehrheitsgesellschaft wirklich als Lesbe auch wahrgenommen worden und hat diesen Kampf mit vorangeführt. Und sie hat die Frauen dazu bewegt, sich zu outen. Ich habe abgetrieben. Das hat sie gemacht. Das ist schon. Aber das ist die Lesbe, die es geschafft hat, weil sie auch Journalistin war und weil sie die Möglichkeit hatte, in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie viele andere Lesben da in der ersten Reihe mit gestanden haben und die in der ersten Reihe mit Demos angeführt haben und die organisiert haben und getan und gemacht haben. Das ist wieder mal die Sichtbarkeit von Lesben, auch gerade in der zweiten Frauenbewegung, die wirklich immer wiederum zu kämpfen ist, dass wir sichtbar werden.
Es ist ja auch so, dass viele Themen der zweiten, also der Frauenbewegung, das waren jetzt nicht wirklich Lesbenthemen, aber trotzdem wurden sie von den Lesben immer wieder unterstützt. Da ging es um den Paragraphen 218, da ging es um Gewalt, auch Gewalt in der Ehe. Also es sind eigentlich Themen, die für die Lesben weniger interessant waren, aber trotzdem haben wir immer mitgekämpft und uns dafür auch eingesetzt. Nur das war irgendwie ein bisschen einseitig.
Also aus meiner Erinnerung ist es so, dass die Lesben in der zweiten Welle durchaus auch Ausgrenzung erlebt haben von den Heterofrauen. Also da bin ich ein bisschen überrascht, dass ihr das noch anders wahrnehmt. Habe ich da einen falschen Eindruck?
Also ich will nicht sagen, dass ich das heute anders wahrnehme. Ich habe es damals tatsächlich so gar nicht reflektiert, diese Unsichtbarkeit, sondern für mich war das einfach klar, dass wir Frauen in Tüttelchen zusammenstehen und gemeinsam kämpfen, das Patriarchat bekämpfen und noch vieles andere bekämpfen. Und mir ist das in der Tat erst später bewusst geworden, dass ich als Lesbe diskriminiert werde innerhalb dieses Bündnisses, in dem ich mich so engagiere.
Naja, ich glaube, was wir hier in der Hamburger Diskussion, in der Geschichtsdiskussion, die wir hier ja miteinander führen, aber also was ich da schon begriffen habe, ist, dass Lesbe jetzt nicht per se bedeutet, gleichzusetzen ist mit Frau. Und das finde ich auch nochmal eine spannende Fragestellung, die ja dann auch schon virulent war in der zweiten Welle.
Ja, aber was mich und viele andere damals viel mehr umgetrieben hat, war, als Feministin, dass sich Lesben, nur weil sie Lesben waren, dann als Feministin gesehen haben und damit diese Auseinandersetzung, nee, nur weil du aufgrund deiner Orientierung, Identität bist du nicht automatisch Feministin. Darüber haben wir gestritten.
Und ich habe eine Freundin, die in Hamburg studiert hat, die mir gesagt hat, ja, ich war Feministin und lesbisch war die Lebensform dazu. Und das heißt, ich musste mich dann umgucken, wie ich dann auch irgendwie eine lesbische Freundin kriege. Weil das war die Voraussetzung, als tatsächlich als Feministin erkannt werde. Also es gab beides. Kam immer darauf an, welcher Bubble du dich gerade bewegt hast.
Also es war ja auch eben dieser Spruch, Feminismus ist die Theorie und lesbisch sein die Praxis.
Jetzt wollen wir mal kurz, es war ja ein Generationstalk auch mit, also wir haben jetzt irgendwie unsere drei Älteren und jetzt haben wir mal die neue Generation. Also du warst auch mit auf dem Podium und jetzt mal so deine Sicht der Dinge. Wofür kämpfst du?
Genau, also ich habe am Podium schon zu Anfang gesagt, dass ich mich erstmal bedankt habe für das, was meine Vorrednerinnen jetzt gerade auch schon erreicht haben, dass es aber nach wie vor eben wichtig ist, auch heute noch für lesbische Sichtbarkeit zu kämpfen. Also wir sind da wirklich noch nicht fertig mit dem Thema und wir müssen, es gibt noch so viele Räume, wo das Thema lesbisch sein so gar nicht angekommen ist oder wo sich Menschen darunter nicht so viel vorstellen können oder Stereotype immer noch aus dem Frauenknast irgendwie im Kopf haben und da ist es einfach richtig wichtig, an das, was eben ist, weiterzukämpfen. Davon abgesehen haben wir gerade ja auch diesen Rechtsruck und diesen Rechtsdruck, der dazu kommt und auch da ist es super, super wichtig, gerade auch nochmal für lesbische Rechte und Sichtbarkeit einzustehen, ja.
Okay. Ich würde sagen, wir machen mal kurz ein bisschen Musik und dann machen wir noch eine kleine zweite Runde und kommen mal zur Jetztzeit.